Apostelgeschichte, Kapitel 17, aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte, Kapitel 17, zeigt, wie das Evangelium aus Wasser und Geist freimütig bezeugt wird, ohne seine Identität inmitten von Kultur, Philosophie und diversen Religionen zu verlieren. Die Ereignisse in diesem Kapitel lehren deutlich, mit welcher Logik die Errettung, die durch die Taufe Jesu, durch Johannes und das Blut am Kreuz vollbracht wurde, vor der Welt des Intellekts und des religiösen Pluralismus verkündigt werden muss. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 1 bis 4, die Synagoge in Thessalonich. Über die Unausweichlichkeit des durch die Schriften bewiesenen Heilsereignisses. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo die Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Und etliche von ihnen glaubten und gesellten sich zu Paulus und Silas, und von den anbetenden Griechen eine große Menge und der vornehmsten Frauen nicht wenige. Nach seiner Ankunft in Thessalonich unterredet sich Paulus an drei Sabbaten in der Synagoge der Juden mit ihnen anhand der Schriften. Indem er den Sinn darlegt, bezeugt er, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und sagt, der Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Das Evangelium, das Paulus predigte, war keine bloße religiöse Emotion, sondern die Verkündigung eines Ereignisses. Dieses entfaltete als historische Zwangsläufigkeit, warum Christus am Jordan die Taufe von Johannes empfangen musste, um die Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen, warum diese Sünden am Kreuz gerichtet werden mussten und warum die Auferstehung zum öffentlichen Beweis für die Vollendung dieser Sühne wird. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 5 bis 9. Der Grund für den Aufruhr über den Einfluss des Evangeliums, das die Ordnung von Sünde und Verdammnis erschüttert. Die Juden aber wurden voll Neides und nahmen etliche böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr, und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, welche den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen, welche Jason beherbergt hat. Und diese alle handeln wider die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, dass ein anderer König sei Jesus. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, als sie dies hörten. Und nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, entließen sie dieselben. Die Juden, die auf die Evangelisation des Paulus eifersüchtig waren, nahmen böse Männer zu sich und verursachten einen Aufruhr in der Stadt, wobei sie die Gruppe um Paulus anklagten. Diese, welche den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Genau wie sie sagten, hat das Evangelium aus Wasser und Geist die Kraft, die religiöse Macht der Welt, die menschliche Gerechtigkeit und das System des Gesetzes bis in die Wurzeln zu erschüttern. Was Paulus durcheinanderbrachte, war nicht die gesellschaftliche Ordnung, sondern die Ordnung von Sünde und Verdammnis, welche die Menschheit unterdrückt hatte. Weil das Evangelium das von der Welt errichtete System der Selbstgerechtigkeit niederreißt und die Gerechtigkeit Gottes aufrichtet, verursacht es unweigerlich einen Aufruhr. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 10 bis 12. Beröa. Über die Haltung, die Echtheit der Errettung durch das geschriebene Wort bestätigen zu wollen. Die Brüder aber sandten alsbald in der Nacht sowohl Paulus als Silas nach Beröa, welche, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden gingen. Diese aber waren edler als die in Thessalonich, sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich also verhielte. Viele nun von ihnen glaubten und von den griechischen vornehmen Weibern und Männern nicht wenige. Die Menschen in Beröa waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort mit aufrichtigem Herzen auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich also verhielte. Hierbei liegt der Adel des Glaubens nicht im intellektuellen Niveau oder in der akademischen Bildung, sondern in der Haltung, für sich selbst zu prüfen, ob der Inhalt des verkündigten Evangeliums mit der Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und dem Kreuzesereignis, von denen die Bibel spricht, übereinstimmt. Das Evangelium aus Wasser und Geist scheut keine Überprüfung und offenbart die Realität seiner Wahrheit denjenigen, die die Schriften tiefgehend erforschen. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 16 bis 21, die Szenerie von Athen, über den geistlichen Schmerz angesichts einer übermäßig religiösen Gesellschaft. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markte an jedem Tage mit denen, welche gerade herzukamen. Aber auch etliche der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an, und etliche sagten: Was will doch dieser Schwätzer sagen? Andere aber: Er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er ihnen das Evangelium von Jesu und der Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten: Können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von welcher du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Als Paulus in Athen sieht, dass die ganze Stadt voll von Götzenbildern ist, wird sein Geist in ihm erregt. Dies war kein bloßer Zorn, sondern eine tiefe Klage über die umherirrenden Seelen, die trotz des Überflusses an Philosophie und Religion den einzigen Weg für die Wegnahme der Sünde in Wirklichkeit nicht kannten. Die Athener und die dort ansässigen Fremden verbrachten ihre Zeit mit nichts anderem, als die neuesten Dinge zu sagen und zu hören, doch ihr intellektuelles Vergnügen konnte das grundlegende Sündenproblem der Menschheit nicht lösen. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 22 bis 23, der unbekannte Gott über die Grenze bezüglich der Sünde, welche die Religiosität der Welt nicht überwinden konnte. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und die Gegenstände eurer Verehrung betrachtete, fand ich auch einen Altar, an welchem die Aufschrift war: Dem unbekannten Gott, den ihr nun, ohne ihn zu kennen, verehret, diesen verkündige ich euch. Paulus steht mitten auf dem Areopag und beginnt seine Predigt mit den Worten: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Er weist auf die Grenze der menschlichen Religiosität hin, indem er sagt: Denn als ich umherging und die Gegenstände eurer Verehrung betrachtete, fand ich auch einen Altar, an welchem die Aufschrift war: Dem unbekannten Gott. Der Ausdruck des unbekannten Gottes war ein Zeichen der Hilflosigkeit, das zeigte, dass der menschliche Intellekt und der religiöse Eifer niemals die Realität des Gottes erreichen können, der das Problem der Sünde gelöst hat. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 24 bis 29, die Proklamation des Schöpfers über die Souveränität Gottes, die menschliche Gedanken und Götzen übersteigt. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, dieser, indem er der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas bedürfe, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blute jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch etliche eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, so sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Golde oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen, gleich sei. Paulus proklamiert: Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, dieser, indem er der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas bedürfe. Dies macht deutlich, dass Gott nicht in menschlichen Bedürfnissen oder philosophischen Systemen gefangen ist. Er betont, dass menschliche Gedanken oder irgendein Götze der Sünde kein Ende bereiten können, nur der Schöpfergott, der der gesamten Menschheit Leben und Odem gibt, kann die Menschen durch das von ihm vollbrachte Heilsereignis erretten. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 30 bis 31, der Kern der Schlussfolgerung, über den Befehl zur Buße und den durch die Auferstehung bestätigten Maßstab des Gerichts. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle allenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Paulus ruft aus: Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle allenthalben Buße tun sollen. Die Buße ist hier keine moralische Reflexion, sondern der Befehl, menschliche philosophische Gedanken abzulegen und die eigenen Gedanken dem Sühneereignis zuzuwenden, das durch die Taufe und das Kreuz Jesu erfüllt wurde. Ebenso verkündet Gott, er habe allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Die Auferstehung ist Gottes endgültiger öffentlicher Beweis, der zeigt, dass die Errettung bereits vollkommen abgeschlossen ist. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 32 bis 34, die Differenzierung der Reaktion über die Wahl und Verantwortung von Intellektuellen, die vor dem Evangelium stehen. Als sie aber von toten Auferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Also ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Etliche Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter welchen auch Dionysius war, der Areopagit, und ein Weib mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Die Reaktion der Menschen, die die Predigt des Paulus hörten, war, dass einige spotteten, als sie von der Totenauferstehung hörten, während andere sagten: Wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Dennoch schlossen sich ihm einige Männer an und glaubten. Unter ihnen waren Dionysius, ein Areopagit, eine Frau namens Damaris und noch andere mit ihnen. Das Evangelium strebt nicht danach, alle Intellektuellen zu überzeugen, sondern bewirkt, dass diejenigen übrig bleiben, die glauben, indem es jeden Einzelnen dazu bringt, eine Entscheidung zu treffen und vor der verkündigten Tatsache der Errettung Verantwortung zu übernehmen. Zusammenfassend bezeugt Apostelgeschichte Kapitel 17, dass das Evangelium aus Wasser und Geist als das unveränderlich gleiche historische Ereignis verkündigt werden muss, sei es in einer jüdischen Synagoge oder inmitten der griechischen Philosophie. Religiosität und Intellekt können den menschlichen Sünden niemals ein Ende bereiten, einzig der Wandel in der Wahrnehmung, der an die Taufe und das Kreuz Jesu glaubt, ist der Weg des Lebens. Apostelgeschichte, Kapitel 17, ist die kühne Geschichte des Evangeliums aus Wasser und Geist, die zeigt, dass das Evangelium selbst in der Welt des Intellekts die einzige Wahrheit sein muss, bei der keine Kompromisse eingegangen werden. Eine Predigt von Paul C. Jong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 1 bis 34, berichtet von der dringlichen Reise des Paulus, der das Evangelium in Athen predigte, dem damaligen Zentrum der intellektuellen Bühne, nachdem er durch Thessalonich und Beröa gereist war. Betrachtet man dieses Wort aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist, das von Pastor Paul C. Jong gepredigt wird, so ist Apostelgeschichte Kapitel 17 kein einfacher Reisebericht der Evangelisation, sondern eine großartige Schatzkammer des Evangeliums. Er zeigt, wie Gott die Realität der vollendeten Errettung an einem Ort verkündigt, den menschliche Philosophie und religiöser Eifer nicht erreichen können. Nach seiner Ankunft in Thessalonich unterredete sich Paulus an drei Sabbaten mit ihnen anhand der Schriften, indem er den Sinn darlegte und bewies, dass Christus leiden und von den Toten auferstehen musste, und er proklamierte, dass dieser der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Hierbei bleibt der Dienst Christi, den Paulus darlegte, nicht bloß beim Leiden am Kreuz stehen. Das Fundament von Paulus' Predigt bildet stets die Prämisse des Evangeliums des Wassers, nämlich, dass Jesus durch seine Taufe durch Johannes den Täufer am Jordan alle Sünden der Welt auf seinen eigenen Leib nahm. Als dieses Evangelium aus Wasser und Blut verkündigt wurde, ließen sich eine große Menge anbetender Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen überzeugen und folgten Paulus und Silas. Die Juden jedoch, die an ihrer eigenen Gerechtigkeit festhielten, wurden eifersüchtig und verursachten einen Aufruhr auf dem Markt. Als die Gruppe um Paulus anschließend nach Beröa weiterzog, wurde sie Zeuge, dass die Menschen dort edler waren als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort mit eifrigem Herzen auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich also verhielte. Wahrer Glaube beginnt nicht mit emotionaler Erregung, sondern mit der genauen Überprüfung des Gesetzes der Errettung, das durch das geschriebene Wort Gottes bezeugt wird. Sie bestätigten durch die Schriften die Wahrheit der Taufe, durch die Jesus die Sünden der Menschheit auf sich nahm, und des Kreuzes, durch das er den Preis für diese Sünden bezahlte. Infolgedessen geschah das Werk, dass viele glaubten und nicht wenige vornehme griechische Frauen und Männer zum Herrn umkehrten. Als Paulus danach in Athen ankam, sah er, dass die ganze Stadt voll von Götzenbildern war, und sein Geist wurde in ihm erregt. Daher unterredete er sich in der Synagoge und auf dem Markt mit denen, die er dort antraf. Die epikuräischen und stoischen Philosophen, die sich damals ihrer Weisheit rühmten, verspotteten Paulus und sagten: Was will doch dieser Schwätzer sagen? Paulus jedoch verkündigte den wahren Gott, der der Herr des Himmels und der Erde ist, jenen, die mitten auf dem Areopag den unbekannten Gott anbeteten. Paulus offenbarte, dass Gott aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht hat, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, und dass er ihre verordneten Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Dabei betonte er, dass von Menschenhand gemachte Götzen niemals Gott sein können. Der Höhepunkt von Paulus' Predigt in Athen lag in der Verkündigung von Buße, Gericht und Auferstehung. Er proklamierte: Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle allenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 30 bis 31. Die hier angesprochene Buße bedeutet keine religiöse Reue, sondern ein Wandel im Glauben. Das Ablegen der vergeblichen Bemühungen, Sünden durch menschliche Philosophie und gute Werke abzuwaschen, und die Umkehr zu der vollkommenen Gerechtigkeit, die Jesus Christus durch Wasser und Geist vollbracht hat. Angesichts der Proklamation der Totenauferstehung spotteten einige der Intellektuellen Athens, während andere eine zurückhaltende Haltung zeigten und sagten: Wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Unter ihnen jedoch schlossen sich Dionysius, ein Areopagit, eine Frau namens Damaris und andere Menschen Paulus an und glaubten. Das Evangelium, an das sie glaubten, war das praktische Geheimnis für die Wegnahme der Sünde, welches die Philosophie Athens nicht bieten konnte. Nur dieses Evangelium aus Wasser und Geist, das Jesus all unsere Sünden für immer hinwegnahm, indem er sich am Jordan taufen ließ und die Strafe für diese Sünden am Kreuz beendete, konnte die Menschen in Athen die unter der Furcht vor Tod und Verdammnis standen, zum wahren Leben führen. Apostelgeschichte. Kapitel 17 fragt uns heute: Untersuchen Sie das Evangelium aus Wasser und Geist mit eifrigem Herzen wie die Beröer, oder hören Sie nur auf neues Wissen und Philosophie wie die Athener? Gott hat uns keinen philosophischen Trost gegeben, sondern die sichere Errettung, die durch die Taufe und das Blut des Sohnes vollendet wurde. Nur an dem Ort, wo diese Wahrheit verbreitet wird, dass Jesus Christus am Jordan unsere Sünden auf sich nahm und am Kreuz gerichtet wurde, und dass der Heilige Geist diese Tatsache in den Herzen der Glaubenden bestätigt, geschieht das Werk des ewigen Lebens. Zusammenfassend bezeugt Apostelgeschichte Kapitel 17, dass selbst an dem Ort, wo der menschliche Intellekt am brillantesten war, einzig das Evangelium aus Wasser und Geist, Jesu Christi, die einzige Kraft ist, um das grundlegende Sündenproblem der Menschheit zu lösen. Diejenigen, die an dieses Evangelium glauben, irren nicht länger auf der Suche nach einem unsichtbaren Gott umher, sondern beginnen, freimütig das Leben eines Zeugen zu führen, während sie Gott in der bereits vollendeten Errettung preisen. Dies ist das Wesen des Evangeliums, das der Apostel Paulus unter Einsatz seines Lebens vor den Philosophen von Athen verkündigte. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte Kapitel 17. Erste Frage: Müssen Menschen, die im 21. Jahrhundert leben, die Struktur des Glaubens, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, fest besitzen, während sie inmitten der Kultur, der Philosophie und der diversen Religionen der Welt stehen? Menschen, die im 21. Jahrhundert leben, befinden sich in einem Umfeld, in dem diverse Kulturen, Philosophien, Ideologien und Religionen miteinander vermischt sind. Es ist ein Zeitalter, in dem Informationen im Überfluss vorhanden sind, Werte relativiert werden und die Wahrheit als eine Frage der persönlichen Entscheidung betrachtet wird. Wenn in dieser Situation nicht klar ist, woran man glaubt, kann der Glaube leicht ins Wanken geraten. Wenn man also ein Mensch ist, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, ist es von großer Bedeutung, die Struktur dieses Glaubens klar zu verstehen und fest in seiner Überzeugung zu stehen. Eine feste Glaubensstruktur zu haben, bedeutet nicht einfach, emotionalen Eifer zu besitzen, sondern klar zu wissen, worauf die Errettung gründet. Es muss klar sein, wie das Problem der Sünde gelöst wurde, warum die Errettung Gnade ist und weshalb der Dienst Christi und nicht menschliches Verdienst im Mittelpunkt steht. Wenn dieses Fundament schwach ist, entsteht angesichts weltlicher Philosophie oder religiösen Pluralismus leicht Verwirrung. Ebenso ist es in einem Zustand ohne eigene Überzeugung schwierig, anderen das Evangelium zu predigen. Wenn man eine Frage gestellt bekommt, kann man sie nicht erklären, und wenn man Kritik hört, reagiert man lediglich defensiv. Versteht man jedoch den Kern des Evangeliums biblisch, so kann man ihn klar darlegen, ohne das Gegenüber anzugreifen. Überzeugung vermittelt ein Gefühl der Stabilität, keinen Zwang. Darüber hinaus verstärkt die weltliche Kultur beständig das menschenzentrierte Denken. Erfolg, Selbstentfaltung, ein Gefühl moralischer Überlegenheit und relativistische Toleranz können den Maßstab des Glaubens verschwimmen lassen. Wenn in dieser Zeit die Struktur des Evangeliums klar ist, kann man auf der Grundlage der Gnade Gottes unterscheiden, nicht aufgrund menschlicher Anstrengung oder Philosophie. Das Evangelium beabsichtigt nicht, über die Kultur zu herrschen, sondern bietet selbst inmitten von ihr einen unerschütterlichen Maßstab. Letztlich ist die Überzeugung vom Evangelium die Kraft, sich selbst zu bewahren, und das Fundament der Mission gegenüber anderen. Nur wenn das Zentrum des eigenen Glaubens klar ist, kann man Beständigkeit im Leben bewahren und das Evangelium auch anderen überzeugend predigen. Was in dem komplexen Umfeld des 21. Jahrhunderts noch mehr benötigt wird, ist keine neue Strategie, sondern ein klares Verständnis und eine feste Überzeugung hinsichtlich des Inhalts der Errettung. Wenn man darauf steht, wird auch der Glaube fest und das Zeugnis gewinnt an Kraft. Zweite Frage: Wenn heute diejenigen auf der ganzen Welt, die an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt haben und Mitarbeiter des Evangeliums geworden sind, das Evangelium verbreiten wollen, müssen sie dann in dem sicheren Wissen bezeugen, dass sich die Struktur des Evangeliums des Kreuzes und die Struktur des Evangeliums aus Wasser und Geist voneinander unterscheiden? Wenn es Menschen gibt, die weltweit bei der Verbreitung des Evangeliums zusammenarbeiten, ist es vor allem wichtig, den Inhalt und die Struktur des Evangeliums, das sie predigen, klar zu verstehen. Dies liegt daran, dass die Verbreitung des Evangeliums keine Frage des Eifers oder des Ausmaßes ist, sondern eine Frage dessen, was und wie gepredigt wird. Wenn lediglich Aktivitäten im Vordergrund stehen, ohne die Kernstruktur des Evangeliums klar zu verstehen, kann die Botschaft verschwimmen. Die Struktur des Evangeliums zu kennen, bedeutet nicht einfach, Schlagworte zu wiederholen, sondern klar zu wissen, auf welcher Grundlage die Errettung steht. Man muss biblisch erklären können, wie der Dienst Jesu Christi mit dem Sündenproblem verbunden ist, was die Bedeutung des Kreuzes ist und wie dieses Erlösungsereignis auf den Menschen angewendet wird. Wenn unterschiedliche Auffassungen existieren, darf man den Unterschied nicht emotional behandeln, sondern muss ihn sachlich anhand des biblischen Textes einordnen. Insbesondere auch bei der Verwendung des Ausdrucks »das Evangelium des Kreuzes« muss das Verständnis darüber klar sein, ob es sich um ein einfaches Symbol, ein Ereignis der stellvertretenden Sühne oder die Vollendung der Erlösung handelt. Ein Prediger des Evangeliums muss eher den inhaltlichen Unterschied als den terminologischen Unterschied erkennen. Denn wenn man die Struktur nicht versteht, kann man bei Verwendung desselben Wortes eine andere Bedeutung vermitteln. Gleichzeitig sind bei der Erklärung der Unterschiede im Evangelium biblische Grundlagen und Demut erforderlich, nicht jedoch eine aggressive Haltung oder ein Gefühl der Überlegenheit. Das Evangelium ist kein Werkzeug, um eine Debatte zu gewinnen, sondern eine Botschaft, die den Weg der Errettung beleuchtet. Klarheit und Sanftmut müssen einander begleiten. Letztlich ist das, was ein Mitarbeiter, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, benötigt, nicht die Ausweitung von Aktivitäten, sondern die Klarheit des Inhalts. Wenn man klar weiß und bezeugt, was das Zentrum der Errettung ist und wie menschliches Verdienst und Gottes Gnade voneinander unterschieden werden, wird das Evangelium nicht verzerrt. Die Struktur des Evangeliums klar zu kennen, ist genau die Kraft der Verbreitung, und diese Klarheit wird zu dem Fundament, das es ermöglicht, dieselbe Botschaft überall auf der Welt zu predigen. Dritte Frage: Ist der Grund, warum die Beröer in Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 10 bis 12, als Edler bezeichnet wurden, der, dass sie untersuchten, ob das Wort, das der Apostel Paulus predigte, mit den Aussagen der Bibel übereinstimmte? In Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 10 bis 12, ist aufgezeichnet, dass die Beröer edler waren als die Menschen in Thessalonich. Der Grund dafür ist nicht einfach, dass sie höflich waren oder über viel Wissen verfügten, sondern dass sie das Wort, das der Apostel Paulus predigte, mit aufrichtigem Herzen aufnahmen und täglich forschten, ob es auf der Bibel basierte. Hierbei ist der Ausdruck »edler« eine Bewertung, die sowohl die Haltung als auch das Unterscheidungsvermögen einschließt. Sie lehnten weder bedingungslos ab, noch akzeptierten sie blindlings. Zunächst hörten sie mit offenem Herzen zu, und zugleich überprüften sie es, indem sie es mit der geschriebenen Bibel verglichen. Die Bibel, die sie zu jener Zeit hatten, war das Alte Testament, und sie untersuchten, ob der von Paulus bezeugte Inhalt bezüglich Jesu Christi mit den Prophezeiungen dieses Alten Testaments übereinstimmte. Dies zeigt ein Beispiel dafür, dass der Glaube auf dem offenbarten Wort stehen muss und nicht auf einer emotionalen Reaktion. Diese Szene offenbart ein wichtiges Prinzip. Ganz gleich, wie groß die Autorität der Person erscheinen mag, die Gottes Wort predigt, die Bibel ist der endgültige Maßstab. Selbst der Apostel Paulus wurde der Überprüfung durch die Bibel unterzogen. Dies ist ein Prinzip, das auch innerhalb der Kirchengeschichte weiterhin angewendet werden muss. Eine Haltung, die prüft, ob jegliche Lehre mit der Bibel übereinstimmt, ist unerlässlich. Ebenso ist aufgezeichnet, dass die Berührer täglich forschten. Es war keine einmalige Bestätigung, sondern eine kontinuierliche Überprüfung. Dies zeigt Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit im Umgang mit der Wahrheit. Diese Haltung entspringt nicht einem bloßen kritischen Geist, sondern dem gottesfürchtigen Verlangen, Gottes Offenbarung genau zu erkennen. Letztlich respektierten die Berührer das Wort und gleichzeitig prüften sie es. Daher sagt die Bibel, dass viele von ihnen gläubig wurden. Wenn sich ein offenes Herz und eine bibelzentrierte Überprüfung miteinander verbinden, entsteht ein gesunder Glaube. Dies ist der Grund, warum die Apostelgeschichte die Berührer als edler bewertete, und es ist eine Glaubenshaltung, die auch heute noch angewendet werden kann. Vierte Frage: Können Menschen, die weltlichen Religionen treu sind, zum Glauben an das vom Herrn gegebene Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist gelangen? Der Kern dieser Frage ist das Problem, ob religiöser Eifer zu dem Weg wird, der zur Wahrheit der Errettung führt. Betrachtet man den Gesamtzusammenhang der Bibel, so garantiert die bloße Tatsache, einer Religion treu zu sein, nicht die Heilsgewissheit. Das liegt daran, dass religiöser Eifer zwar ein auf Gott gerichtetes Herz sein kann, dieser Eifer jedoch nicht zwangsläufig mit dem Zentrum des Evangeliums übereinstimmt. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, dass Israel einen Eifer für Gott hat, jedoch nicht nach rechter Erkenntnis. Sie waren dem Gesetz treu, aber sie gelangten nicht dahin, Gottes Gerechtigkeit durch Christus anzunehmen. Dies zeigt, dass religiöse Loyalität und der Glaube an das Evangelium nicht dasselbe sind. Wenn die Richtung des Eifers nicht stimmt, kann er daran scheitern, zur Errettung zu führen. Gleichzeitig sagt die Bibel jedoch, dass Gott allen Menschen die Gelegenheit zur Buße und zum Glauben gibt. Selbst ein der Religion treuer Mensch kann zum Glauben gelangen, wenn er die von der Bibel bezeugte Heilsbotschaft hört und erkennt, dass sie die Wahrheit ist. Das Problem liegt nicht im religiösen Hintergrund der Vergangenheit, sondern darin, wie man das Evangelium in der Gegenwart annimmt. Religiöse Strukturen können mitunter menschliches Verdienst oder Tradition in den Mittelpunkt stellen. Je länger eine Person in dieser Struktur verblieben ist, desto schwerer kann ihr ein Umdenken fallen. Das Evangelium proklamiert jedoch nicht menschliches Verdienst, sondern Gottes Gnade. Wenn der Heilige Geist das Herz öffnet, kann ein Mensch über den bestehenden Rahmen hinausgehen und die Wahrheit erreichen. Letztlich lautet die Antwort auf die Frage, ob Menschen, die weltlichen Religionen treu sind, ebenfalls die Wahrheit des Evangeliums hören und zum Glauben gelangen können, dass dies möglich ist. Dies geschieht jedoch nicht aufgrund religiöser Treue, sondern aufgrund der Gnade Gottes und des Glaubens, der das Evangelium annimmt. Der Maßstab der Errettung liegt nicht in der Intensität des Eifers, sondern darin, ob man auf das Erlösungswerk Jesu Christi vertraut. Fünfte Frage: Wenn wir den Intellektuellen der Welt das Evangelium predigen, an das wir glauben, das heißt den Glauben, dass Jesus die Sünden der Welt durch die Taufe, die er von Johannes empfing, auf sich übertragen ließ, am Kreuz starb, auferstand und uns in das Reich des Herrn führt, wie würde das in ihren Augen erscheinen? Für die Intellektuellen der Welt kann der Glaube, dass Jesus die Taufe von Johannes empfing, am Kreuz starb, auferstand und uns in das Reich Gottes führt, auf verschiedene Weise erscheinen. Einigen erscheint dies als ein Glaubensbekenntnis, das historische Behauptungen und übernatürliche Ereignisse einschließt, und es kann als schwer überprüfbar nach den Maßstäben wissenschaftlicher Methoden oder philosophischer Rationalität empfunden werden. Insbesondere weil Ereignisse wie die Auferstehung eher auf Zeugnis und Interpretation als auf empirischen Beweisen beruhen, wird dies oft skeptisch betrachtet. Von anderen wird diese Botschaft auch als symbolische Sprache verstanden. Die Taufe kann als ein Zeichen der Hingabe interpretiert werden, das Kreuz als ein Symbol des Opfers und die Auferstehung als eine Metapher für die Hoffnung. Aus dieser Perspektive besteht die Tendenz, den Glauben als existenzielle Sinngebung oder ethische Lehre aufzufassen. Daher kann der Glaube, der das Heilsereignis als historische und transzendente Realität bekennt, als eine buchstäbliche Auslegung wahrgenommen werden. Jedoch reagieren nicht alle Intellektuellen auf dieselbe Weise. Unter jenen, die Philosophie, Geschichte und Religionswissenschaft erforschen, gibt es auch Menschen, die den christlichen Glauben ernsthaft erforschen, nicht als einfachen Aberglauben, sondern als ein in der Geschichte geformtes Gedankensystem und eine existenzielle Antwort. Sie betrachten den Glauben nicht nur als blinde Irrationalität, sondern verstehen ihn auch als eine mögliche Antwort auf die Fragen nach den Grenzen und der Transzendenz der menschlichen Existenz. Letztlich hängt es von der Prämisse ab, wie dieser Glaube erscheint. Wenn man die menschliche Vernunft als absoluten Maßstab anlegt, kann eine transzendente Offenbarung schwer zu akzeptieren erscheinen. Erkennt man umgekehrt die Prämisse an, dass die menschliche Vernunft Grenzen hat, kann man die Möglichkeit von Offenbarung und Glauben offen halten. Daher kann dieser Glaube für die Intellektuellen der Welt manchmal als irrational, manchmal als symbolisch und manchmal als ein Objekt ernsthafter Erforschung erscheinen. Wichtig ist der Punkt, dass der Glaube kein von der Vernunft völlig getrennter Bereich ist, sondern historische Behauptungen und Interpretationen sowie ontologische Fragen einschließt. Wenn man den Glauben erklärt, ist anstelle einer bloßen Behauptung eine Haltung erforderlich, die sachlich darlegt, was dieser Glaube besagt und welche Bedeutung er in sich birgt.